Be Odd With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin.
Herzlich willkommen zu Bei Anruf. Hey, schön bist du da.
Hey, schön bist du da. Heute reden wir über Diagnosen, über körperliche und psychische Diagnosen. Heutzutage wird viel diagnostiziert. Die einen sagen zu viel, die anderen sagen, es ist noch nicht genug. Die Ansprüche an die heutige Gesundheitsversorgung sind hoch. Wir wollen heute diskutieren, was Diagnosen genau sind und wann dass sie hilfreich sind und wann dass sie eher schädlich sind. Was ist denn eigentlich eine Diagnose, Karin?
Eine Diagnose definiert eine Krankheit anhand von Symptomen. Es ist eine präzise Benennung von Krankheit oder einer Gesundheitsstörung durch medizinisches Fachpersonal. Und es tut Symptome benennen und bezeichnen und es hat einen Befund zur Grundlage und Untersuchungen. Mhm. Und wegen dem fachlichen Fachpersonal, Frau Dr. Zürchers, du darfst Diagnosen stellen. Ich als Physio darf keine Diagnosen stellen. Einfach mal noch vorausschickend.
Ja, also als Psychotherapeutin genau darf ich Diagnosen im psychischen Bereich stellen. Mhm. Ansonsten die weitere medizinische Diagnose muss ich zwar auch können lesen oder verstehen, aber die stelle ich natürlich auch nicht im körperlichen Bereich. Ja. Aber da kommen wir nachher noch
genau,
neuer
da gibt's
dazu.
Ja noch genau. Richtig. Mhm. Also der Zweck von einer Diagnose ist ja, dass man eine Krankheit kann identifizieren und dann bestenfalls auch eine passende Therapie einleiten. Und du hast gerade vorher etwas noch Wichtiges angesprochen, gell? Es gibt so Klassifikationen, du bist ja da, mit was schaffst
ja,
du genau?
Also als psychologische Psychotherapeutin geht es bei mir ja um psychische Krankheitsbilder, Störungsbilder und dort arbeiten wir vor allem mit dem ICD-System, das ist ein International Classification of Diseases und das hat einen Part für die psychischen Störungen, so die, all die F-Diagnosen, aber es sind auch alle körperlichen Diagnosen, können mit dem auch beurteilt werden oder erfasst werden. Genau.
Und das ist ja auch noch wichtig, gell? Wir sagen ja dann auch noch das klinische Bild, also was sich zeigt, was man sieht oder was, wie sich das, die Krankheit darstellt. Das kann ja auch variieren. Also es sind nicht alle gleich. Also wenn du Diagnose X hast, dann ist das bei allen gleich. Das stimmt nicht. Also gut.
Ja. Genau, also weißt, was zeigt sich klinisch? Oder nehmen wir jetzt eine Angststörung, oder? Was zeigt sich da? Die Symptome, die da rum sind, also erstens mal sieht man die ja gar nicht unbedingt, manchmal vielleicht schon. Die eine Person hat vielleicht so stark Angst, dass man es wirklich sieht, weil sie so ganz nervös ist und sich ständig Sorgen macht. Aber bei jemand anderem findet das vielleicht ganz im Innen statt. Oder? Also das klinische Bild, wie etwas aussieht und zu was es führt, dass vielleicht die Person von lauter Angst gar nicht mehr vor die Türen rausgeht, das kann extrem variieren. Und im körperlichen Bereich ist das ja auch so, oder? Wenn du irgendwie ein Bild von etwas machst, ein Röntgenbild, dann hast du einen Befund, aber es ist nicht jede Person, die dann einen ähnlichen Befund hat, ist nicht gleich eingeschränkt, oder?
Genau. Eben, die klinische Relevanz einmal mehr, gell? Was bedeutet das denn für mein
für
Leben?
Für was ist es denn wichtig?
Ja, genau. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist natürlich die Prognose. Anhand von einer Diagnose kann ich sagen, weil ich weiss, was der Verlauf vom Krankheitsbild ist, was wird mich denn erwarten? Oder respektive, was wird der Patient erwarten? Aber auch da wieder, gell? Es ist so individuell. Also ganz einfach gesagt, gell? Wir haben es ja im Vorfeld auch besprochen, Knochenbruch, das ist ein bisschen etwas definiert, weil Wundheilung ist relativ klar definiert, dass ein Knochen so lange braucht, bis er zusammengewachsen ist. Und wenn er zusammengewachsen ist, dann kannst du auch wieder draufstehen. Sekundär, also als Begleiterscheinung ist, weil du jetzt zum Beispiel bei Beinbruch halt dein Bein nicht hast können belasten können. Viele Wochen, dann gehen halt Muskeln zurück. Also musst du nachher Muskelaufbau machen. Jetzt habe ich so ein bisschen Transition gemacht zu der körperlichen Diagnose, was
das ist
mein
gut.
Fachbereich ist. Genau.
Erzähl, ruhig, erzähl.
Genau, wir Physios oder wir Nichtärzte, wir dürfen ja keine Diagnosen stellen, wir kennen aber die Diagnosen.
Und also du meinst nicht nach dem ICD, gell?
Ja, dürfen wir nicht stellen, wir verstehen sie, wir verstehen, was das heisst, wo das ist, was für ein Krankheitsbild, was für ein Verlauf, also die Prognose, das wissen wir. Was für mich als Physiotherapeutin eben noch wichtig ist, wir haben die Testung auf Funktionsfähigkeit und das ist dann das ICF. ICF ist ausgesprochen internationale Klassifikation von der Funktionsfähigkeit. Und als Kinderphysio habe ich dann noch eine Untergruppe von dieser Klassifikation mit Bindestrich CY, also Childhood and Youth, oder auf Deutsch Kinder und Jugendliche. Weil das einfach nochmal ganz andere Krankheitsbilder beinhaltet als Erwachsene.
Ja,
also behindert.
Vor allem ja auch halt die Wachstumskomponente.
Ja, genau.
Dass halt ja noch vieles sich bei Kindern ja auch anders entwickelt oder die Prognose dann je nachdem anders ist, in welchem Alter dass man etwas hat.
Und richtig.
Ja, zum Beispiel Knochenbrüche heilen schneller bei Kindern. Bei Erwachsenen geht es länger.
Ein bisschen länger, genau. Ja, und es ist eine Struktur, die geboten wird, um auch ressourcenorientiert auf die Funktionsfähigkeit und Teilhabe oder die Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Und das finde ich eben noch ganz wichtig, was du auch angesprochen hast. Wir haben auch schon vom Hirn, Plastizität vom Hirn. Du hast jetzt Knochenwachstum angesprochen, das ist auch ein Potenzial, das anders ist. Und auch, was ganz wichtig ist, Kinder haben ganz andere Diagnosen, die auftreten. Also zum Beispiel so degenerative Erkrankung wie eine Arthrose ist bei Kindern doch eher selten.
Weil sie einfach im Alter dann, genau.
Genau, das muss man einfach noch so differenzieren. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, aber zu dem wollen wir ja eigentlich gar nicht gehen, weil das so viel ist.
Nein, ich glaube, das würde sie auch sprengen, wenn das wir jetzt würden alle möglichen typischen Sachen anschauen. Sondern wir wollen ja wirklich schauen, ja, warum sind Diagnosen hilfreich? Mhm. Und wann sind sie wichtig? Oder? Mhm,
genau. Ich finde, als Kinderphysio bin ich am liebsten so zwiegespalten. So im Großen und Ganzen finde ich Diagnosen stellen wirklich etwas Wichtiges für den weiteren Verlauf und vor allem für die Unterstützung von der Familie und somit auch dann für das Kind. Letztendlich muss man einfach auch sagen, wenn die Diagnose besteht, dann treten Kostenträger wie IV oder Krankenkasse ein,
ja,
wo die ganze, genau, die ganze Medikation, Therapien, Förderungen, wo das Kind oder die Familie dann auch in Anspruch darf und soll nehmen. Bis hin zu, weißt, Ausbildungsunterstützung. Also das ist schon auch wichtig. Und, was ich auch noch muss sagen, es gibt auch Normvarianten, wo die Möglichkeit besteht, dass der Unterstützungsbedarf ist. Also es heisst nicht immer nur Pathologie, es ist krank, es ist schlecht. Weißt du, was ich meine? Es ist auch eine Chance, zu sagen, hey, jetzt haben wir da etwas und da können wir unterstützen, damit das Outcome am Ende umso besser ist. Und am Ende halt auch die Lebensqualität von diesen Familien.
Und genau für das braucht es ja dann auch Forschung und Langzeitstudien und Beobachtungen, dass man eben auch weiss, dass wenn man Kinder hat, die in einem gewissen Bereich eine Schwäche haben, wenn man die aber gut unterstützt und begleitet, dass sich dann das Potenzial einfach besser kann entfalten kann.
Ja, und genau.
Dass dann ein Störungsbild unter Umständen sogar verschwindet oder kann ausgeglichen werden.
Richtig, ja, genau. Hey, jetzt ploppt gerade auf. Ich habe gerade diese Woche eine Fortbildung gehalten zu dem Kongress, den ich letztes Jahr gesehen habe. Ein internationaler Kongress. Und was mich massiv beeindruckt hat, unter anderem war, dass zum Beispiel in Südafrika die Diagnosestellung von Zerebralparese Durchschnittsalter 5 Jahre ist. Also ein Kind wird mit 5-jährig diagnostiziert.
Und so spät für mich? Oder?
Ist es auch. Also, da haben wir also ein Kind, ein Säugling, ein Kleinkind, wo nicht gefördert worden ist, die Plastizität vom Hirn nicht stimuliert worden ist, körperliche mögliche Deformitäten nicht präventiv behandelt worden sind und somit sehr groteske Deformierungen von den Extremitäten, von der Wirbelsäule möglich sind, wo auch dann, zum Beispiel die Lunge beeflusst. Und da sind wir jetzt schon in der Thematik drin.
Erkannt worden.
Richtig.
Darf ich das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, CP, eben Zerebralparese, hast du gesagt, meistens aufgrund von einer Hirnblutung, oder? Also wo man wie einfach nie weiss, welche Areale sind da beeinträchtigt worden.
Einerseits ein Hirnblutung, es gibt aber auch Sauerstoffmangel.
Ich wollte sagen, auf jeden Fall ist halt das Hirn in dem Sinn nicht, hat nicht können optimal versorgt sein und deswegen sind halt gewisse Areale beeinträchtigt und man weiss nicht genau welche. Oder? Das ist ja dann so ein bisschen die Herausforderung amig. Oder wie sich das entwickelt.
Es gibt natürlich auch noch die Spekulation, dass vielleicht auch noch eine genetische Grunderkrankung vorliegt und durch das zum Beispiel intrauterin, also noch im Bauch von der Mama, eine Blutung stattgefunden hat. Oder das Kind schwierig zum Entwickeln ist gesehen durch den Geburtskanal und durch das einen Sauerstoffsättigungsabfall gehabt.
Ja.
Aber, ja. Item, um das geht
es. Letztlich. Und das ist, ja, aber das ist ja dann letztlich eben, ich meine, das ist ja dann eigentlich, was sind denn die Symptome?
Ja,
oder? Und
genau.
Das Krankheitsbild, das dahinter ist, oder die Ursache, die kann ja dann wiederum unterschiedlich sein.
Genau.
Und wir haben ja dann die Symptome. Und es geht ja dann eben, wie du jetzt gesagt hast, darum, dass man ja, möglichst früh sollte eben die Diagnose können stellen, ja. Dass man die Symptome gut kann abholen, begleiten, beobachten, ja. Therapieren.
Und eingrenzen. Oder? Also die Prävention ist mir schon sehr, sehr, sehr wichtig. Einerseits haben wir als Kinderphysios den Blick in die Zukunft. Wir haben hier einen jungen Menschen, der doch einige Jahrzehnte leben kann. Und das dann doch bitte mit der bestmöglichen Qualität. Wir haben zwar den Blick in die Zukunft und dennoch leben wir im Heute und Jetzt. Also es ist nicht, oh nein, wie schlimm und furchtbar und alles. Beiseite natürlich, ja, es sind Schicksalsschläge. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine Lebensqualität, die durchaus sehr gut ist. Also das muss man auch sagen. Je nach Krankheitsbild, wie jetzt so generalisieren.
Und es kann ja extrem variieren von der Stärke der Symptome her.
Ja, genau.
Beeinträchtigt, dass man letztlich ist.
Und bei dir ist es ja ähnlich. Weißt du, wenn du jetzt sagst, so von der Ausprägung her, das Erscheinungsbild. Also ich
ja, absolut. Also nehmen wir jetzt nur schon mal Depression. Also rein von der Diagnostik her gibt es natürlich leichte, mittelgradige oder eine schwere Depression mit oder ohne somatisches Syndrom. Also das Letzteres bedeutet, wenn nochmal so die somatischen Symptome im Vordergrund stehen, wie irgendwie ein Schlafmangel oder Schlafstörungen, auch nicht mehr können essen, wenn die körperlichen Symptome von der depressiven Episode im Vordergrund stehen. Und eben, die verschiedenen Ausprägungen. Und auch da wieder dann, du kannst schwerst depressiv sein und der eine ist wirklich nur noch im Bett, kann sich nicht mehr aufraffen, kommt kaum mehr zu der Wohnung aus. Und es gibt aber auch sogenannte hochfunktionell depressive Symptomatik, wo dann die Betroffenen trotz allem, obwohl sie eigentlich Kriterien für eine schwere depressive Episode erfüllen, trotzdem nur das schaffen, arbeiten zu gehen oder für ihre Familie zu funktionieren. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein und im klinischen Bild dann eben sehr variieren. Und ich finde da halt, das Wichtige ist auch immer eben der Leidensdruck, der noch dabei ist.
Genau.
Das, psychische Diagnosen sind ja eben so ein bisschen, sind ja immer ein bisschen schwammiger. Auch nur schon die Erhebung. Also es gibt ja kein Röntgenbild für einen gebrochenen Knochen. Klar, es gibt schon bildgebende Verfahren und wenn jemand chronisch depressiv ist oder chronische Angststörungen hat oder so, dann kann man natürlich mit bildgebenden Verfahren vielleicht schon Veränderungen über die Jahre hinweg in gewissen Hirnareal feststellen. Aber es ist nicht so, es funktioniert nicht so, dass man sich fragt, was für eine, habe ich eine Zwangsstörung und dann geht man irgendwie in die Röhren rein, macht das Bild und dann weiss man, jawohl, die Person hat eine Zwangsstörung. Also so funktioniert es nicht, sondern die Befunderhebung erfolgt ja eigentlich im klinischen Interview, wo der Psychotherapeut oder der Psychiaterarzt natürlich seine Fragen stellt und einfach im klinischen Interview die Symptome abfragt im Kontext vom ganzen Leben und dann letztlich muss entscheiden, jawohl, die und die Symptome sind vorhanden. Wir haben eine gewisse Anzahl von Symptomen, die über einen gewissen Zeitraum vorliegen und so damit ist eben zum Beispiel Diagnose für eine Zwangsstörung, für eine mittelgradige Depression oder es können natürlich auch mehrere Diagnosen vorliegen, gegeben. Und ich habe vorhin schon den Leidensdruck erwähnt. Es ist ja auch extremst subjektiv. Ich sage es jetzt salopp gesagt. Gewisse Leute sind auch einfach mehr am Jammern. Die sind auch eher, die tun so sogenannt aggravieren. Bei denen ist auch alles viel schwerer. Was nicht heisst, dass man es nicht ernst nehmen wollen, wenn ich das so sage. Oder, aber dann gibt es auch wiederum Sättige, die sagen einfach, die sagen nichts. Die lassen sich so viel aufladen. Und die haben auch einen enormen Druck Und ich wollte einfach damit sagen, Menschen geben sehr unterschiedlich über sich selber und über ihren psychischen Zustand Auskunft. Oder? Darum hast du immer die Selbstbefragung, die Selbstauskunft. Und in der da gibt es natürlich auch noch Fragebögen. Und bei den Fragebögen gibt es eben Selbstbeurteilungs- und Fremdbeurteilungsfragebogen, wo du dann allenfalls eben auch kannst Familienangehörige mit einbeziehen und die lassen gewisse Fragen beantworten. Aber es ist natürlich nie nur ein Fragebogen. Also es ist in der Diagnosestellung ist es hauptsächlich das klinische Interview und eben dann je nachdem vielleicht noch Fragebögen als Ergänzung, ja, gerade bei komplexeren Störungsbildern, wo dann einfach auch mehrere Instrumente zusammenkommen. Aber es ist, ja, es ist subjektiv geprägt. Und ich habe vorher schon das ICD erwähnt, Version 10 oder beziehungsweise 11. Das sind immer wieder überarbeitete Fassungen von diesen Klassifikationssystemen, wo auch der Zeit und der Gesellschaft, in der wir leben, dann immer wieder, sage ich mal, angepasst wird. Und im psychischen Bereich gibt es noch das DSM. Da gibt es jetzt mittlerweile die 5. Version. Das ist Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. Genau, aber es kommt eigentlich, also kann beides verwendet werden. Ja.
Also du tust sehr klar aufzeigen, dass es eine klare Beschreibung ist, so wie wir es eingangs ja auch definiert haben, oder? Das sind ganz klare Bilder, sage ich jetzt. Wir reden ja so, gell? Es ist ein klares Bild.
Naja, so klar sind die eben nicht. Bild, also.
Eben ein klares Bild, ein diffuses Bild. Es ist, wie du jetzt sagst, fürs Physische bin ich ja dann noch irgendwie in einer Situation, wo ich kann sagen, ich kann einen Winkelmesser nehmen, ich kann ein Zentimetermassband nehmen. Also ich kann quantifizieren.
Du kannst schauen, wie da die Füße im Verhältnis zu den Knien und den Hüften stehen und irgendwie sagen,
ich kann Winkel nehmen, genau.
Achse.
Ich habe so ein Messinstrument, wo ich auch mit Zeit, es gibt ja auch Kraft, die ich definieren kann. Und. Ich kann auch Schmerz definieren und wie viele Tabletten pro Tag oder pro Woche gebraucht werden, um diese Schmerzen irgendwie in Griff zu haben. Also ich kann sehr viel quantifizieren und auch so in einem metrischen System festhalten.
Ja.
Einerseits einfach und andererseits gibt es aber auch ganz vieles, was der Mensch zeigt, was ich eben nicht kann messen.
Ja, aber du hast jetzt gerade ganz ein schönes Wort reingebracht, wenn ich daran stöpfe.
Ja, gerne. Das
Quantifizieren, ja. Ja, und das ist natürlich wirklich in der Psychologie ist das viel schwieriger. Ja, wie mache ich etwas quantifizierbar, zählbar, messbar? Ja, und dafür braucht es eben strukturierte Instrumente, Fragebögen oder eben wir Psychotherapeuten, wir lernen das klinische Interview, sodass wir möglichst ohne jetzt durch uns eine Verfälschung reinzubringen. Oder? Wir müssen das Ganze wie sehr neutral können erheben.
Ja, genau. Das ist auch unser
weil wir
Ziel.
Wir sind auch nicht in dem Sinne 100% neutral. Oder? Das macht dann halt eben wie irgendwie die Professionalität aus. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon gesagt. Oder? Wir Psychotherapeuten müssen mega gut darauf schauen, auch auf uns selber und was macht es mit uns, was wir erheben und dass wir da möglichst neutral sind.
Ja, genau.
Dass wir nicht etwas zum Beispiel überinterpretieren oder etwas übersenden, weil wir selber da irgendwie finden, ja, weil wir da selber irgendeine persönliche Erfahrung haben und die dann vielleicht über- oder unterbewertet oder blinde Flecken haben. Das ist wie wichtig.
Ja. Wir haben es doch davon gehabt, gell, wegen den Vorurteilen, die man halt hat und dass man auch seine Strategien braucht, um neutral und objektiv zu bleiben als Therapeut. Ja, ich mag mich erinnern. Es ist sehr komplex, weißt du, und auch ich habe jetzt so nachgedacht, wo du erzählt hast, sind auch bei mir so Geschichten auftaucht, so Bilder auftaucht von Patienten, wo ich gefunden habe, das wird immer besser und so. Und in meinem Verlauf innen zum Beispiel, also ich muss ja jede einzelne Behandlung dokumentieren, also den Therapieverlauf dokumentieren. Wir haben da
ich auch.
Subjektive, objektive Parameter, die wir einschreiben und dann die Behandlung selber und Prozedere. Und bei subjektiv ist dann, was sagt der Patient zu mir? Und es gibt zum Fall schon Patienten, die sagen, es ist schrecklich, es ist furchtbar, ich habe so Schmerzen gehabt, jetzt als Beispiel, ich habe das nicht, ich habe jedes nicht. Und wenn ich aber meinen Winkel messe, sage ich jetzt mal, wir bleiben mal bei Beinbruch, dann ja. sehe ich, du hast im Fall 10 Grad gewonnen an Kniebeugung, sage ich jetzt mal, im Vergleich zur letzten Woche. Du dann, okay, mal schauen, warum die Schmerzen noch da sind und wo sind die. Und dann kannst du quantifizieren, wo sind die Schmerzen, wie stark sind die Schmerzen, wie fühlen sich die Schmerzen an. Ich wollte die Büchse der Pandora nicht ganz aufmachen. Es ist hochkomplex, gerade bei Kindern.
Schmerzempfindung, gell?
Ja, und Schmerzverarbeitung und Chronifizierung und alles drum. Eben, wupp, Büchse wieder schliessen.
Ja, nein, Moment. Ich glaube, ein Punkt ist im Fall schon noch wichtig. Und da hast du ja auch in der Vorbesprechung schon erwähnt, was macht der Schmerz, oder wenn ich Schmerzen ausdrücke als Kind? Oder? Was macht das mit mir, mit meinem Umfeld? Oder?
Jetzt bleiben wir mal bei dem. Viele Kinder, mich eingeschlossen, als ich mal Kind war, habe natürlich auch gewisse Benefits bekommen, wenn es mir nicht gut gegangen ist, wenn ich krank war. Also ich will das nicht allen unterstellen. Ich erzähle jetzt eine Geschichte von mir. Wenn ich einen starken viralen Infekt hatte mit Fieber und Husten und Schnurr und Nase und einfach mudrig, habe ich dürfen im Wohnzimmer auf dem Sofa liegen mit meiner Bettdecke und ich durfte Fernsehen schauen. Und ich gebe auch jetzt, nach einigen Jahren, die verstrichen sind, vielleicht ist es ja jetzt verjährt, habe ich durchaus auch mal ein bisschen mehr gejammert und länger, damit ich vielleicht doch noch einen Tag daheim bleiben kann und die Benefits noch geniessen darf. Gebe ich offen zu. Und ich meine, es ist so, kranke Kinder, Kinder mit Schmerzen, Kinder, denen es nicht gut geht, die werden mit sehr viel Aufmerksamkeit und mit sehr viel Pflege bedacht. Sie haben sehr viel 1:1 Zeit. Und wir müssen auch ehrlich sein, das ist ein Vorteil für viele Kinder.
Absolut, absolut.
Und ehrlich gesagt, auch Erwachsene.
Ja, sicher. Also, aber bleiben wir erst gerade bei den Kindern. Mir kommt da das klassische Beispiel Bauchweh, nicht in die Schule wollen, in den Sinn.
Ja, genau.
Also ich kenne es jetzt nicht persönlich, aber das ist ja etwas, was sehr, sehr viele Eltern kennen. Und eben, du sagst, zum einen, man hat Bauchweh und man kann dann daheim bleiben. Und es ist nicht so, dass das Kind bewusst einsetzt und sagt, ja, ich erzähle jetzt etwas, das nicht stimmt. Sondern da ist dann auch so die psychosomatische Komponente, weil wir haben jetzt vorher so Körper und Psyche getrennt, aber es ist nie getrennt.
Nein,
wenn jetzt ein Kind irgendeine Belastung erlebt in der Schule, sei es, es kommt irgendwie in einem Schulfach nicht mit oder es wird belagert und dann kann das wirklich einfach einem psychisch auf den Magen schlagen. Das Kind hat Angst, in die Schule zu gehen, es ist ihm nicht wohl und es kriegt Bauchweh. Und das Bauchweh schützt nachher natürlich das Kind davor, in die Schule zu gehen.
Ja.
Und gleichzeitig hat es dann daheim aber eine liebevolle Umsorgung. Es wird dann gepflegt und es wird vielleicht getröstet und in den Arm genommen und es fühlt sich sicher. Oder? Also es hat dann auch einen Vorteil. Jetzt natürlich, ich meine, das Kind macht das nicht, um den Vorteil zu geniessen, aber nichtsdestotrotz hat es dann den ja auch. In der Schule ist es nicht gut, ich werde geplagt, es ist unsicher, daheim bin ich sicher. Also letztlich schützt mein Bauchweh mich davor, mich unsicher zu fühlen. Oder? Es schützt mich einfach vor einer Gefahr. Ja. Und so kann sich wie etwas dann verfestigen, oder, ja, wo in dem Sinn einen Schutz bietet und auch eine sogenannte sekundäre Krankheitsgewinn dann irgendwo mit sich bringt.
Das sind ja die psychosomatischen Erkrankungen.
Genau, oder? Und das hast du dann vor allem bei den Erwachsenen, wo das eigentlich so eben sekundäre Krankheitsgewinn nennst.
Ja, genau.
Wenn ein Störungsbild, zum Beispiel eine Angststörung, schwer ausgeprägt ist, dann gibt es das nicht selten, dass die ganzen Angehörigen eigentlich in so einem Co-Verhältnis dann leben. Oder wie bei den Alkoholikern, man sagt Co-Abhängige, aber sondern so den Beitrag dazu leisten, dass die Angststörung dann wie auch aufrechterhalten wird.
Ja. Yeah.
Und zum Beispiel eben jemand, der sagt, ich kann nicht alleine sein und dann bleibt hat sich mittlerweile die Familien oder die Angehörigen so um die Person herum organisiert, yeah, dass immer jemand da ist. Und dann ist das natürlich ja auch schön. Dann hat das ja nicht nur, dann geht es einem besser, oder? Und dann hat das auch angenehme Effekte, wo dann natürlich die betroffene Person in dem inne wie hebt. Oder? Weil das gibt mir kurzfristig immer die Sicherheit. Und so bleibt aber leider die Störung aufrechterhalten und kann wie auch nicht bearbeitet werden, weil keine Erfahrungen können gesammelt werden können, dass sie mit dir die Angst können bewältigen können. Mhm. Mhm. Also das kann dann das Leben immer mehr einschränken.
Ja, genau. Es ist mega spannend, was du gerade erzählt hast. Es ist mir ja ganz viele Sachen so durch den Kopf gegangen.
Okay.
Weißt du, Sachen Kopfweh zum Beispiel ist auch so sehr psychosomatisch. Mhm. Warum? Also einerseits, ja, schauen, hey, was ist organisch, oder? Also was haben wir im Kopf, ist etwas nicht gut, oder im Nacken? Und dann fängt es an, wenn du körperlich nichts findest, dann muss es psychologisch sein. Also hast du irgendwie ein Problem in der Schule oder ein Problem daheim oder ein Problem im Freundeskreis, ist etwas vorgefallen oder und so weiter und so fort. Also das ist schon noch sehr eindrücklich, da dann auch dahinter zu kommen. Und ich meine, weißt du, jetzt bleibe ich mal beim Kopfweh. Also ich habe Kinder, die haben pickelharte Schulter- und Nackenbereich und die können die Schultern fast nicht runterbringen, weil sie so eine hohe Spannung haben.
Und was glaubst du, wie viele Patienten, die ich habe, die das haben?
Ja, genau. Also ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr der Spruch. Es sitzt mir im Nacken, ich habe ein Gewicht auf der Schulter oder eben es fällt mir ein Stein vom Herzen.
Es ist evolutionär angelegt im Fall. Ja. Genau. Dass wir unsere Vorderseite schützen, also dort, wo unser Organ, unser Herz ist und unser Bauch, oder? Genau. Dass wir uns eigentlich einrollen, dass wir die Schultern aufziehen und nach vorne, den Kopf rein, runter, oder? Und diese Anspannung mit diesen Schultern oben und eigentlich so ein runder Rücken, das schützt gegen akute Bedrohung, gegen Stress. Ja. Und unser Körper macht das halt eben aber auch bei chronischem Stress oder bei Stress, der in dem Sinne nicht lebensbedrohlich ist. Und das schlägt sich dann in der Körperhaltung nieder und dann hast du eben Kopfweh, Nackenschmerzen, Schwindel,
Verdauungsproblem,
Rückenschmerzen.
Ja,
genau.
Also da sehe ich, weißt du, der Benefit von einer Diagnose, oder? Mhm. Wenn du eine Diagnostik machst und eben ein Kind, das immer Schmerzen hat, wo da haben wir den Leidensdruck, der auch schon erwähnt worden ist. Ich mag nicht mehr rausgehen mit meinen Freunden oder ich habe Angst zum rausgehen mit den Freunden oder ich kann nur eine kurze Zeit Sport machen und dann fängt der Schmerz an. Also wenn du in deinem alltäglichen Leben als Kind eingeschränkt wirst.
Das gilt auch für die Erwachsenen.
Gilt auch für die Erwachsenen, genau, für jeden Mensch. Prinzipiell für jeden Mensch, genau. Dass du dann genauer anschaust. Und ich muss dann aber auch sagen, hey, dann ist es wichtig, dass wir durch eine Diagnose, die dann gestellt wird, durch eine Diagnostik eine Orientierung, eine Hilfestellung können geben können. Diesen Kindern, diesen Familien, dass wir eben Handlung finden.
Ja,
oder? Und halt, und auch, weißt du, was du ja immer wieder gesagt hast, oder? Du bist nicht allein. Es gibt noch andere, die so das erleben wie du. Du bist.
Ja.
Ich glaube, das ist ja immer noch so ein Ding. Die meisten Kinder, weißt du, mit Kopfweh, Bauchweh, die denken ja dann, ich spinne oder niemand glaubt mir. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, doch, schau mal, wir haben da etwas, das, an dem können wir arbeiten. Ich glaube, du kennst das auch, wenn man dann psychologisch sagt, hey, doch, schauen Sie da. Dass das dann schon auch sehr hilfreich ist.
Absolut. Ich glaube, du hast jetzt gerade in deinen Ausführungen zwei Sachen genannt, die mir jetzt gerade mega angeklungen haben. Wirklich das eine, dass du bist nicht allein. Das ist im psychischen Bereich extrem wichtig, weil da kommen wir wieder mit der Scham. Oder? Die Scham, eben irgendwie zu denken, wieso habe ich so Angst vor diesen Sachen? Ich schäme mich dafür. Oder wieso habe ich da Zwänge? Wieso kann ich das Verhalten nicht sein lassen? Oder die Betroffenen, die wissen vom Kopf her, dass das eigentlich nicht, meistens, dass das nicht nötig ist. Oder dass das eigentlich über das Normale ausgeht. Aber sie können es von ihrem emotionalen Erleben her nicht anders machen. Und die schämen sich enorm, meistens. Und es braucht lang, bis sich jemand öffnet und über das redet, weil man immer eigentlich denkt, ich dürfte das nicht haben oder ich sollte das nicht haben. Mhm. Und da ist es manchmal bei eben klaren körperlichen Diagnosen wie einfacher, die sieht man, oder? Psychische, das sieht man halt meistens nicht. Aber dann gibt es ja eben auch den grossen Zwischenbereich natürlich eben vom, was eigentlich das meiste ist, also was psychosomatisch dann letztlich ist. Oder? Und dann findest du ja auch wieder kein klaren Befund. Oder? Das Kind, das ich vorher erwähnt habe, das Bauchweh hat. Oder? Ich meine, da könntest du jetzt Ultraschall und Röntgen und weiss ich nicht was machen. Oder? Du würdest wahrscheinlich nichts finden. Ich meine, vielleicht hat es ein bisschen Verstopfung, die Bauchweh macht. Oder? Aber du würdest nichts finden, organisch. Oder? Du hast ein klinisches Bild, wo ein Kind Bauchweh hat, aber du würdest nicht irgendwie einen organischen Befund finden. Und das gibt es ja mega oft.
Ja, genau.
Genau. Und was ich auch noch wollte sagen, was mir auch vorher durch den Kopf gegangen ist bei deinen Ausführungen, wenn du eine Diagnose hast, dann kannst du es ein bisschen klarer auch fassen. Und du weißt dann vielleicht, ja, ich habe etwas, aber ich kann trotzdem. Also jetzt gerade bei einer Angststörung, oder? Es geht nicht darum, daheim zu warten, bis du keine Angst mehr hast, sondern ich kann, muss und soll, das ist das Therapieziel, lernen, auch mit Angst etwas zu machen. Ich kann, sowohl als Kind wie als Erwachsenen, oder? Und beim Körper ist es ja das Gleiche, oder? Also du musst ja dann, wenn du eine Verletzung hast oder etwas hast, ist Bewegung ja auch wichtig. Also wer rastet, der rostet. Oder? Das Schlimmste sind ja eigentlich die Patienten, die sich dann gar nicht mehr bewegen, die in eine Schonhaltung reinkommen, die das Gefühl haben, es tut mir weh und jetzt darf ich und kann ich irgendwie gar nichts mehr machen.
Oder es ist anstrengend. Wie erlebst du das?
Ja, es ist anstrengend, genau. Aber dass man auch wie weiss, hey, ich habe zwar etwas, aber es darf trotzdem ein bisschen wehtun. Es darf auch anstrengend sein, dass man lernt, mit dem Ganzen dann auch zu leben.
Genau.
Und für das braucht es doch dann auch noch die Aufklärung vom Patienten, oder?
Ja, genau.
Also in der Psychologie ist es zumindest so. Also ich schaue ja mit den Leuten, was haben sie für eine Diagnose, welche Symptome sind rum. Und das mache ich zum einen eben natürlich auch für den Kosten getragen, dass auch Therapie in dem Sinne übernommen wird, ist das ja auch ein Muss. Aber nachher in der individuellen Arbeit geht es mir darum, dass meine Klientinnen und Klienten ihre Situation, ihre Krankheitsgeschichte und Entstehung verstehen. Also ich mache mit ihnen eine sogenannte Psychoedukation. Ich schaue ein Krankheitsmodell an, da lernen wir wirklich Sachen, dann bringe ich ihnen bei, wie also eben eine Störung funktioniert, was für Mechanismen das es gibt. Und aber auch, warum ist es bei ihnen so entstanden, dass sie einfach sich selber verstehen. Weil sie sind ja letztlich auch die, ja, ohne ihre Mitarbeit geht es nicht. Oder im psychischen Bereich geht es eigentlich nicht. Es wird keine Veränderung möglich sein, wenn keine Therapiemotivation da ist.
Also ist in der Physio auch so. Also, weißt du, mir sind jetzt verschiedene Patienten durch den Kopf gegangen. Sei das chronische Patienten, wo wir wissen, das ist jetzt eine Diagnose, die das ganze Leben wird begleiten. Und wenn ich das ganze Leben sage, es gibt Diagnosen, wo ich den Kindern sage, los, du wirst 99 damit.
Aber du musst halt immer auf irgendetwas schauen, du musst, oder?
Dafür, genau, das wird dich begleiten. Einmal ein bisschen mehr und einmal ein bisschen weniger. Genau, also mir kommt jetzt spontan eine Skoliose in den Sinn bei Mädchen, wo ich dann sage, Glück, wenn du dich solltest entscheiden, ein Kind zu bekommen, dann wird eine Schwangerschaft ein Thema, das eventuell zu Rückenschmerzen führen kann. Kann, muss aber nicht. Aber das ist schon mal hören. Es heisst nicht, dass du keine Kinder darfst haben. Es heisst nicht, dass du willst leiden. Es heisst nicht, dass es jetzt eine wahnsinnige Bürde wird sein. Nein, das heisst es nicht. Aber es heisst, du hast einfach dort eine Schwachstelle. Und es ist sehr wichtig, dass du genau in der Rückengesundheit dich besonders engagieren. Das heisst...
Ich meine, wir haben ja alle... und wir haben ja, aber ich komme einfach gerade in den Sinn, weil du sagst, eben so Diagnosen erwähnst, aber ich meine, wir haben ja alle, wenn man her schaut, haben wir doch alle unsere Schwachstellen, oder?
Ja, das ist
da
so.
Müssen wir doch einfach wie können liebevoll her schauen Sorge haben mit uns. Und Sorge heisst nicht schonen oder gar nichts mehr machen, aber einfach ein wachsames, liebevolles Auge drauf haben.
Ja, genau. Ja, das auch. Und du sprichst etwas an, was ich gerade mit Kindern, wo jetzt kognitiv keine Einschränkung haben, die verstehen ja irgendwann einmal, mit mir ist etwas anders als mit anderen. Und da muss jetzt nicht einmal eine wahnsinns lebensverändernde Diagnose sein, sondern ganz ehrlich, es reicht eigentlich schon, wenn, ich bleibe jetzt beim Rücken, früher hat man ganz böse ein Buckeli-Turne gesagt, also die Kinder, die eine Haltungsschwäche haben.
Also echt?
Ja, das hast du früher wirklich so gesagt, das finde ich so schlimm und es tut so degradieren. Und
ja, das ist not
ich
nice.
Ich mag mich erinnern, wie, also ich wollte einfach damit sagen.
Ja, gehen wir nicht weiter in die abwertenden Abgründe.
Die Traumas aus der Schulzeit müssen wir jetzt nicht noch aufbrühen. Nein, ich wollte nur damit sagen, die Scham, die du erzählt hast, die ja dann auch etwas Psychologisches mit dir macht, warum
ja, wenn du stigmatisiert wirst, ja. Also
richtig. Und du bist anders als die anderen und du musst jetzt in Therapie gehen, weil das heisst ja, etwas stimmt nicht mit dir. Irgendwie das Körperliche, was du vorher angesprochen hast, wird ja irgendwie noch akzeptiert, ja nur. Das sieht man ja und jetzt muss man das ändern. Hey, ich habe im Fall auch Skoliose-Patientinnen, die sich absolut schämen, wo ja nicht wollen, dass man sieht, dass sie Kassette da haben und so fest dagegen angekämpft haben, alle Übungen fast schon fieberhaft gemacht haben daheim. Und es ist dann trotzdem zu einer Verschlechterung gekommen von der Wirbelsäule, der Formierung, dass es eben doch ein Kassette gebraucht hat als Unterstützung. Meine Aufgabe war, auch die Jugendlichen dann abzuholen und zu sagen, es liegt nicht an dir. Es liegt nicht, dass du zu wenig gemacht hast. Es liegt nicht daran, dass du etwas falsch gemacht hast. Sondern das ist jetzt bei dir, hat das jetzt einfach stärker eingeschlagen als bei anderen. Unsere Aufgabe ist das, hey, und jetzt, und was soll es? Ja, dann nehmen wir ein bisschen mehr Anlauf und dann springen wir ein bisschen höher, um die Hürden auch noch nicht. Also das ist auch etwas, was du jetzt
Motivation, besser
was du besser kannst analysieren als ich, aber ich coach die Kinder dann so. Und weißt du, jetzt ein Beispiel, oder wenn dann jemand kommt, der eine Haltungsschwäche hat, das heisst ja, ich bin jetzt einfach ein bisschen vielleicht mehr gewachsen und meine Muskeln mögen nicht nachkommen, ich habe Verkürzungen und dann bin ich halt ein bisschen runder in meiner Haltung. Dann Kinder sage ich auch, hey, look, wir zwei, wir haben jetzt nur für eine kurze Zeit miteinander zu tun. Wenn du diese Sachen machst, ich bin dein Coach, du hast...
Bist mich schnell wieder los.
Und dann bist du mich wieder los. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dir nicht sympathisch sein soll, sondern schlicht und einfach, das kriegen wir an. Ja,
du darfst nicht zu nett sein, Karin, sonst bleibt es bei dir.
Nein, ich bin ein Ref in Wirklichkeit. Absolut unsympathisch. Nein, aber auch zum Beispiel ein Sicherfüßchen bei Neugeborenen oder sonst irgendwelche intrauterinen Zwangshaltungen, so heisst das. Also wenn es einfach in einem Raum innen ist und nicht anders hätte können bewegen, kann ich dann auch sagen, dank der Schwerkraft, dank dem, dass es sich auch entfalten kann, haben wir sehr eine gute Prognose. Das braucht wenige Behandlungen und dann können wir auch wieder die Therapie silo.
Ja.
Also das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Es gibt Orientierung, es gibt eine Hilfestellung, es gibt eine Prognose. Wir wissen so, aha, dorthin geht die Reise. Bestenfalls, gell? Das sind immer die Liebsten. Ja. Und wir wissen, hey, das kommt so, wir machen das und noch Geschenkpapier drüber und dann ist das Päckchen gemacht. Und dann gibt es aber natürlich auch die anderen, oder? Ja. Die Herausfordernden, wo wir wissen, das geht jetzt ein paar Jahre.
Ja, also du hast es schön zusammengefasst, warum es für Patienten schon hilfreich ist, eine Diagnose auch zu haben. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch erwähnen, es ist auch für uns als Behandelnde wichtig, Diagnosen zu haben.
Ja.
Ich habe es vorher gesagt, wenn ich mit den Leuten arbeite, ist es mir dann individuell wieder nicht mehr so wichtig. Da geht es mir wirklich um den Menschen, weil, weil jeder ist anders. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Therapiemassnahmen, Forschung und Leitlinien und Qualitätskriterien. Oder? Das muss ja auch immer mal wieder untersucht und überprüft und erneuert werden, oder? Dass man da neue Erkenntnisse auch bekommt und weiss auch wirklich, welche Therapiemaßnahmen sind hilfreich, oder?
Ja, und genau.
Das braucht es eben schon. Und für das müssen halt Patienten in dem Sinn vergleichbar sein, oder? Das heisst, man fasst sie halt einfach unter einem Symptomcluster, also ich sage jetzt unter einem Symptomhaufen zusammen, oder? Eine Anhäufung von verschiedenen Symptomen gibt's im psychischen Bereich, gibt die und die Diagnosen, oder? Und eben, nicht jeder hat das gleiche Symptombild, aber es ist dann ähnlich. Mhm. Und so ja, kann man halt die grosse Vielfalt von individuellen Menschen dann halt gleich wieder ein bisschen vereinheitlichen, weil es das für die Forschung braucht, aber die Behandlung ist dann wiederum ganz individuell.
Mhm. Ja. Ich habe mich übrigens diese Woche gerade angemeldet für eine interne Fortbildung, tägige, wo es um Regulationsstörung geht, exzessives Schreien.
Okay. Bei welchem Alter?
Säugling. Ja. Genau.
Nein, Erwachsene. Nein, Entschuldigung. Schreigruppe.
Nein. Du, aber jetzt noch schnell Klammer auf. Es gibt doch Leute, die in den Wald gehen, gehen schreien.
Ja.
Erwachsene.
Ja. Also, ja.
Klammern zu. Ja.
Nein, also sorry, wenn du so Klammern aufmachst, muss ich immer irgendwie etwas dazu sagen. Also, schreien, ich probiere mich kurz zu fassen. Schreien ist ein Ausdruck von Aggression. Das ist wichtig. Wo Wut können ausdrücken, ist ein wichtiges Gefühl. Aber man muss Schreien auch gezielt einsetzen in einer Therapie. Und wenn es einfach nur ein
undifferenziertes,
unkontrolliert, merci, rauslassen ist, dann kann das vielleicht mal ein bisschen den Dampf im Kochtopf ein bisschen den Dampf ablassen. Mhm. Aber es ändert natürlich nichts strukturell. Also das muss man schon anschauen. Oder auch da irgendwie so die Rage Rooms, wo Leute irgendwie gehen, zusammen schlagen oder so. Das ist wieder ein bisschen drüber. Weißt du, es geht dort darum, wenn du dein Leben lang nie hast dürfen deine Meinung sagen, sorry, jetzt hole ich gleich wieder aus.
Wenn du
das Leben lang nie hast dürfen deine Meinung sagen und dich immer angepasst hast und unterdrückt worden bist, dann lösest du das nicht auf, indem du einmal irgendwie so einen Raum gehst und irgendwie alles kurz und klein schlägst. Sondern Das klingt zwar vielleicht reizvoll, aber du agierst es dann aus. Oder? Und das Thema dahinter ist natürlich viel komplexer. Und du musst ja letztlich dann auch eine gesunde Art von Wut und Umgang davon und Ausdruck mit der eigenen Meinung lernen und nicht einfach irgendwie alles kurz und klein schlagen. Aber gut, ich höre auf meine Ausführungen.
Ja, ich habe es mega spannend gefunden. Ich von der
Regulations- können wir ja mal, Rage Rooms können wir ja mal in einem anderen Ding diskutieren. Emotionsregulation.
Richtig, wir sind einmal mehr bei deinen Grundbedürfnissen und die anerkennen und wie du die dann eben dich selber kannst regulieren oder eben wenn es dann zu Regulationsstörungen kommt. Weißt du, mit dem Schreien, ich meine, du und ich, wir haben genug Erfahrung mit weinenden Kindern.
Genau,
in
dort sind wir gewesen.
Genau.
Erzähl von deiner Fortbildung. Wo du dich entschieden hast.
Ich freue mich mal dort den ganzen Tag mit anderen Fachpersonen auszutauschen. Weil, wo ist Norm und wo haben wir eine Auffälligkeit? Wenn ist der Leidensdruck, also ich meine, der Leidensdruck ist eh da beim Kind und wie auch bei den Eltern. Und wo kannst du dann aber sagen, hey, nein, jetzt müssen wir wirklich als Fachpersonen genau anschauen, auf was müssen wir schauen und wie müssen wir es machen und so weiter und so fort. Da finde ich eben auch noch wichtig, weißt du, was ist Normbereich und was ist auffällig und muss abgeklärt werden. Weil ich meine, ja, es gibt schon auch leider Krankheitsbilder, die im Säuglingsalter auftreten, die dringend abgeklärt werden müssen. Und da dann auch die Eltern ernst nehmen. Also ich nehme prinzipiell alle Eltern ernst. Und ich höre ihnen auch gut zu und ich behaupte mal, dass ich sehr gute Beobachtungsfähigkeit habe. Ich kann sehr gut Gesichter lesen, ich kann sehr gut Situationen und Emotionen wahrnehmen. Und da sind ganz verschiedene Bilder, die dann reinkommen. Also für mich jetzt, weißt, wo ich sage, ah, das geht in die Richtung oder in die andere Richtung. Du kannst jetzt Bauchgefühl dem sagen, Intuition, Berufserfahrung, wie auch immer. Weil das einfach so ein omnipräsentes Bild ist, das auch stigmatisiert ist. Oder? Das hast du als Mutter hast versagt, die Kinder brüllt immer. Ich mag mich erinnern, dass ich auch das einmal gesagt habe in einer Folge, dass ich mich als Versagerin gefühlt habe, weil eine gute Mutter hat glückliche Kinder.
Ja,
und ich habe schreiende Kinder gehabt.
Ich sage das immer meinen Newbie-Eltern oder denen, die noch schwanger sind. Das Ziel ist nicht, oder der Anspruch darf man nicht haben, dass das Kind nie schreit. Oder ja. dass das Baby, dass man immer alles irgendwo kann lesen. Manchmal ist es einfach auch nur das Ziel, halt das Kind in seinem Schmerz zu begleiten. Es geht nicht darum, was auch immer der Schmerz in Anführungs- und Schlusszeichen oder der Grund fürs Brüllen ist. Oder? Ich meine, natürlich, wenn es physischer Schmerz ist, dann muss man schauen, gibt es da etwas. Aber wenn man Essen, Hunger, Schlafen, alles kann irgendwie ausschliessen.
Genau. Das ist dann von uns beiden dann der Schnittpunkt, oder? Wenn ich dann auch der Mama sage, hey, jetzt ist glaub, wirklich auch der Punkt für sie, holen sie sich professionelle Hilfe. Sie haben da, was auch immer, erlebt und dass ich sehe, dass das ihnen nicht gut tut. Sie sagen selber, es tut ihnen nicht gut. Eben, weißt du, dass sie vermeiden, aus dem Haus zu gehen, oder? Vermeiden aufs WC gehen. Vermeiden,
du meinst, aber da kommen wir wieder in ein Thema, da kommen wir wieder in ein anderes Thema, gell? Können wir, wenn du dich dann, sorry, es ist mein Gehirn ist gerade abgaloppiert in was denn der Endzustand kann sein, nämlich älterer Burnout, oder? Eben, du sagst, gehst nicht mehr zum Haus aus, gehst nicht mehr aufs WC, stellst die Bedürfnisse komplett zurück, opferst dich komplett auf, weil das Gefühl hast, darfst du ja nichts falsch machen und das Kind, und dann geht es so weit, dass du eigentlich einfach nicht mehr du selber bist und im schlimmsten Fall dann halt einfach den totalen Zusammenbruch dann hast. Mhm. Aber hey, kommen wir wieder
nochmal zurück. Aber es ist mega spannend. Diagnose.
Ja, eben, ich sage, das können wir mal woanders noch aufgreifen. Das Aufopfern als Mutter.
Ich mag dein Galoppieren, Elian.
Ja, du kennst es ja manchmal, dass es mit mir durchgeht.
Also bei mir ist es ja nicht anders. Was mir noch in den Sinn kam, ist noch etwas anderes, bevor man weiss, wenn es dann schädlich wird. Ich habe dir ja erzählt von meinem einen Patienten, der sich zur Verfügung gestellt hat für den Advanced-Kurs, der ganz eine schöne Aussage gemacht hat. Wo eine Grunderkrankung hat, die wird nie in seinem Leben weggehen, die wird ihn sein Leben lang begleiten. Und ich persönlich bin völlig Fan, wie positiv und wie zuversichtlich, weißt du, dass Menschenlein da durchs Leben geht und dann auch so gesagt hat, eine Aussage war, ja, ich habe die Diagnose, aber die Diagnose definiert mich nicht. Ich bin so viel mehr als meine Diagnose. Und das ist auch für mich als Therapeutin, weißt du, so schön gewesen. Und auch wieder so, hey, Reminder an mich, so Note to myself, hey, schau nicht immer Diagnosen an, schau nicht immer das Defizitäre, oder kann das nicht, kann das nicht, kann das nicht, so die Negativliste, die wir ja haben, sondern, hey, was kann das Kind? Und ich habe sie auch so aufgezählt, oder? Es ist ein zuversichtliches, ein positives Kind, das sehr gelassen irgendwie durchs Leben geht und sagt, ja, hey, ich kann das, aber hey, es tut mich jetzt nicht fesseln daheim und eben, was du vorher erzählt hast, das habe ich ja...
Ja, dass das nicht noch weiter einschränken durch das, was eh schon da ist. Gell? Ja, mich kommt da auch wieder gerade das Bild in den Sinn, einfach gell, von einer Waage, it's all about balance. Ich meine, in der Therapie geht es mir manchmal auch so, gewisse Sachen, die sind einfach amix übel. Ja. Die kann man nicht schön reden. Und ich meine, ich bin Psychotherapeutin, keine Zaubererin, ich kann Sachen nicht wegzaubern, ich kann es nicht weniger streng machen, ich kann gewisse Menschen nicht netter machen, als sie sind. Manchmal ist man einfach Belastungen ausgesetzt, die scheisse sind. Ja. Und dann kannst du nur dann kannst du den Umgang mit diesen Stressoren anschauen und gleichzeitig, aber auf der anderen Seite der Stressoren, hast du deine Ressourcen und es geht dann eben, wie du sagst, es geht dann eben darum, nicht nur die Stressoren zu sehen, nicht nur das Problem zu sehen, nicht nur die Diagnose zu sehen, sondern eben auch das, was noch mehr ist. Und was ist noch mehr? Noch mehr sind deine Ressourcen, die du hast, oder? Und dann auch diese Pflänzchen gießen, wachsen lassen, geniessen, anschauen.
Sehr schönes Bild, Dankeschön. Das Wachsen, Pflanzen.
Wachsen, essen. Wachsen, genau. Ja. Und ich meine, mit dem können wir ja auch noch zu dieser Frage kommen, wann sind Diagnosen schädlich? Ja. Ja, sie sind dann schädlich, wenn kein Wachstum mehr stattfindet, wenn Stillstand stattfindet, wenn eine Diagnose muss anheben als Entschuldigung.
Ich bin halt so.
Ja, ich bin halt so. Ja.
Ich habe ja nicht anders.
Oder was man häufig hört und auch in den sozialen Medien häufig hört, und das, ich persönlich störe mich sehr daran, wenn Leute sich bezeichnen als ich bin halt ein ADHSler. Ich finde das so limitierend. Und man hört einfach so eine grosse Identifikation dann mit dem raus. Klar, die einen sagen auch mit dem Positiven, im Sinne von, ich bin dann kreativ und so weiter und so fort. Aber ich finde es schwierig, einfach seine ganze, ja, sich als Person so sehr mit dem zu identifizieren. Ich laufe auch nicht von mir rum und sage, ich bin eine Blondine. Ich habe zwar früher auch einige Witze müssen über das hören, oder? Aber
Also, ja, die Attribute sind ganz klar.
Ich bin eine Psychologin. Ja, das stimmt. Natürlich stimmt das alles. Oder? Aber bin ich so überidentifiziert mit einem Bild? Mhm. Bin ich so überidentifiziert mit einer Diagnose? Oder? Und da, ja, weiss ich dann halt wie nicht. Das ist dann auch wieder eine Frage davon, wie es dann ausgelebt wird.
Spannend finde ich, es ist noch nie jemand gekommen, hat zu mir gesagt, ich bin eine Skoliose.
Ich bin eine Skoliose.
Ich bin ein Beinbruch. Weisst
du? Ja, ich muss lachen, es tönt ja völlig absurd. Ja.
Es tönt völlig absurd. Ja, es gibt es nicht. Aber ich bin halt so...
Also ich meine, ich bin Rollstuhlfahrerin. Okay, ja. Aber ich bin eine Rollstuhlfahrerin, es ist im Sinne so... das definiert dann so als, ja, das ist einfach der Fokus, Spotlight on it, und der Fokus ist dann einfach sehr stark auf dem. So.
Es gibt auch Leute, die sagen, ich bin ein BMW-Fahrer oder ich bin ein Mercedes-Fahrer.
Wenn dir das so wichtig ist, oder? Aber das,
genau.
Aber das ist ja dann wie die Frage, auch in welchem Kontext, oder? Und wenn du in einen Autoclub gehst und sagst, ich bin ein BMW-Fahrer, dann ist das ja gut. Und ich bin Audi-Fahrer, bla bla bla, oder? Und dann kann man sich da darüber unterhalten.
Eben kontextabhängig. Wenn es dich nur auf das reduziert, oder? Wenn du nur durch das alles Mögliche...
Wenn das dein Hauptlabel ist, dass du irgendetwas bist, oder auch, ich bin ein Autist, weißt du, also ich meine, ich will das überhaupt nicht, die Einschränkungen und die Probleme, die die Menschen irgendwie haben, damit in Frage stellen. Wenn du das so formulierst, ich bin ein Autist, was ist das für eine Botschaft? Was heisst das denn jetzt? Es ist ja dann eben wieder jeder verschieden. Was heisst das für mich, wenn mir jemand sagt, ich bin ein Autist? Dann denke ich so, was heisst jetzt das? Heisst jetzt das, mit dir kann ich nicht über Gefühle reden? Oder was bedeutet jetzt das?
Abgesehen davon, dass du einen Autist kennst.
Ich kenne es nicht alle. Autist. Eben genau, darum sage ich ja. Das ist ja eine völlige Fehleinschätzung, die ich dann mache. Ja. Das hängt ja wieder davon ab, was ich dem Label zuweise. Vielleicht habe ich eine Erfahrung mit einem Autist, wo irgendwie dort und dort schwierig ist. Und dann sagen die Leute, ich bin ein Autist. Also, dann ist es doch wie so... Es geht doch darum, eben nicht ums Label, es geht doch darum, was ist denn genau für dich schwierig? Mhm. Ah, für dich ist es schwierig und mega anstrengend, wenn du mit vielen Leuten zusammen bist, darum brauchst du deine Auszeit. Okay, verstehe ich. Ja, also es geht auch dort wieder irgendwie doch um den Gehalt, das Individuelle und um die einzelnen Belastungsfaktoren und darum das zu verstehen. Genau. Das macht es irgendwie macht's auch wie so ein bisschen zu einfach. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin das, ich bin jenes.
Und dann ist fertig, oder? Aber ich finde, der Begriff so der Überidentifizierung, der gefällt mir.
Ja, und weißt du, das ist mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen. Weißt du, in unserer Gesellschaft, identifiziert sich niemand mit einem, sage ich jetzt mal, mit so einem Attribut. Aber du identifizierst dich dann mit einer körperlichen Erkrankung. Oder es ist ja nicht einmal jetzt in dem Sinn, sondern es ist einfach eine Variante, oder? Neurotypisch oder nicht neurotypisch zu sein, aber du identifizierst dich dann eigentlich wie mit etwas, wo du jetzt in anderen Bereichen ja nicht würdest sagen, das nicht von dir würdest sagen.
Ja, ich weiss, was du
meinst. Oder wieso machen wir es dann dort?
Ja.
Oder gewisse Leute, nicht alle natürlich. Ja, ich denke, es gibt ja auch die anderen, die sagen, ich möchte eben bloß nicht in dieser Schublade landen.
Ja,
oder die irgendwie sagen, hey, mein Kind hat wirklich mega Mühe, sich zu konzentrieren, oder es ist impulsiv und die Leute haben mega Angst davor, irgendwo vielleicht in eine Diagnostik reinzugehen, weil sie nachher nicht wollen, dass ihr Kind eben in dieser Schublade landet. Mhm. Und ich finde es sowohl auf Seite der Betroffenen als auch auf Seite der Fachpersonen finde ich das wichtig, dass man einfach nicht die Schubladen so fest lebt. Klar, jetzt ist mir gerade wieder durch den Kopf geschossen, eben einerseits brauchen wir die Schublade, sonst könnte man gar keine Diagnose stellen. Aber System, wie du vorher gesagt hast, es ist einfach mehr als eine Diagnose, es ist mehr als nur eine Schublade. Es mag vielleicht eine Schublade sein in einem ganzen Regal, in einer ganzen Schrankwand. Also wir sind doch so viel mehr als nur die Diagnose, wenn man etwas hat. Und eben, ich sage mehr, im Fall von jedem Mensch, bei jedem Mensch könntest du mehrere Diagnosen stellen. Ich würde es ja auch nochmal wiederum sagen, um den ganzen Rahmen aufzumachen, Diagnosen sind Menschen gemacht.
Ja.
Egal, ob du jetzt an Gott, an Urknall, an die Schöpfung oder an was auch immer glaubst, aber die Natur hat nicht hat nicht einen Plan gehabt und hat gesagt, hey, da machen wir Leute mit dieser Störung und Leute mit dieser Störung. Oder?
Also außerdem hat irgendjemand mal definiert, dass es eine Störung ist.
Eben, genau, das sage ich ja. Das sage ich ja. Es war nicht die Natur, die gesagt hat, wir möchten hier, bleiben wir beim Beispiel ADHS, wir möchten hier Leute mit ADHS, die sich nicht konzentrieren können und dann machen wir derartig ohne ADHS, die sich irgendwie konzentrieren können, um jetzt ganz plakativ zu schwätzen. Das hat die Natur nicht gesagt. Nein. Aber wir Menschen passen uns der Umwelt an. Gell? Wir leben jetzt in einer anderen Welt als noch die letzten Jahrtausende vorher. Und dort ist ja schnell sein und können die Aufmerksamkeit auf vieles lenken und sehen, wenn hinten irgendwo ein Reh durchspringt oder irgendwelche Beeren im Wald finden, ist dort eine super Eigenschaft gewesen.
Genau.
Und die, die nur langsam im Eckli gehockt sind, die haben nichts abbekommen. Also ich wollte nur sagen, es ist der Mensch, wo sich entwickelt hat in der Evolution. Und es gibt nicht Schwarz und Weiß und Kategorien eigentlich, sondern die sind eigentlich wie Menschen gemacht. Und ja, sie können uns helfen, wenn wir uns irgendwo dann identifizieren können, wenn wir vielleicht herausgefunden haben, wie machen andere Leute das mit ähnlichen Problemen, was könnte da helfen.
Oder? Für das gibt es so lässige Organisationen, gerade in der Schweiz auch, die für so vieles einstehen und Informationsveranstaltungen machen, Ansprechpersonen haben, eine Peergruppe, oder? Das Gleichgesinnte und ich habe das Begriff nicht, ich meine es nicht so negativ, wie ich es jetzt sage, mit anderen Betroffenen, oder? Dass du dort zusammen bist und kannst sagen, hey, im Fall, ich bin nicht, sondern auch du hast das gelebt, auch du hast das gefühlt, auch du hast das so empfunden.
Ja.
Ich meine, ganz ehrlich, Elia, wir zwei haben uns ja auch gefunden, weil wir beide gemerkt haben, hey, die tickt
wir ticken nicht ganz durch. Richtig, nein.
Das sowieso. Nein, das, ja, meine ich doch, ja.
Ja, wir verstehen uns in unserer Fehlticking, gell?
Wir ticken ähnlich, ob das im Takt ist oder nicht.
Genau.
So, wieder zurück zu... Was haben wir gesagt?
Gleichgesinnte, nein, ernsthaft. Es hilft, genau. Aber es braucht das Individuelle. Und ich meine, ich finde es einfach wie wichtig bei den Diagnosen, es geht ja dann eben um die individuelle Ausprägung, eben um das, um den Begriff nochmal zu bringen, um das klinische Bild, um das, wie es sich bei dir ausgestaltet, oder? Und letztlich ist es ja nicht wichtig, können zu sagen, ich habe das und das Krankheitsbild, sondern es sollte mehr darum gehen, welche Symptome habe ich und welche plagen mich, oder? Und dann muss ich aufgrund von diesen Symptomen, es ist mir zum Beispiel zu laut oder das und das ist zu anstrengend für mich, muss ich doch einen liebevollen Umgang mit mir finden, wie ich gut mit diesen Symptomen, diesen Herausforderungen kann umgehen. Und da muss man sich dann halt schon fragen, wieso braucht man denn eigentlich eine Diagnose, um liebevoller mit sich können umzugehen? Wieso können wir uns denn nicht schon an sich selber ernst nehmen und merken, wieso brauchen wir eine Diagnose für das? Wieso nehme ich als Mutter nicht vorher auf mich Rücksicht? Wieso brauche ich eine Diagnose von einer Erschöpfungsdepression, einem Burnout oder so? Warum?
Hochkomplex.
Also, weißt, wieso,
du wirst philosophisch.
Also, ich soll das nicht als Vorwurf meinen, sondern ich meine, generell, wir sollten doch die liebevolle Haltung uns gegenüber können entwickeln, auch unabhängig von einer Diagnose. Und, aber auch die liebevolle Förderung brauchen wir natürlich auch. Dass wir auch können sagen, hey, ja, ich schaffe das, oder? Und wie du es vorher so schön gesagt hast, in deiner Motivationshaltung, die du amigs mit deinen Kindern hast, oder? Dass man darf wachsen. Wachstum braucht es. Nicht stehen bleiben.
Das hast du jetzt wirklich sehr schön zusammengefasst und gibt eine schöne Überleitung zu einem goldenen Dreh. Magst du gerade anfangen, Elian?
Also der erste Punkt ist, es braucht Diagnosen, um Krankheiten und Störungsbilder können zu definieren, zu erforschen und zu behandeln. Die Behandlung von Betroffenen und wie die damit dann umgehen, das wiederum ist hochindividuell.
Hilfreich ist eine Diagnose zur Orientierung, um Wissen über das Krankheitsbild zu erlangen und zu erfahren und die geeignete Therapie umsetzen können.
Und mich zum dritten Punkt. Schädlich ist eine Diagnose, wenn man sich mit ihr überidentifiziert und die Eigenverantwortung dabei verloren geht. Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Grundstein für die Gesundheit.
Danke vielmals für die Ausführungen von dir. Ist wieder eine wahnsinnig spannende Folge gewesen. Für mich jedenfalls.
Ich danke dir. Ist schön,
dass du da warst. Ja, tschüss. Danke.
Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.